Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Wir wollen heute über die Portfoliounternehmen von Finanzinvestoren sprechen und darüber, wie es gelingt, diese durch zielgerichtete Maßnahmen zum einen bestmöglich zu begleiten und natürlich auch weiterzuentwickeln. Das Thema ist relativ abstrakt und damit es nicht so bleibt, haben wir uns einen konkreten Case herausgesucht. Wir schauen uns an maßgeschneiderte Value Creation, BU, Bregal, Unternehmerkapital und Kommunalo. Und in dem Zusammenhang kann ich jetzt sagen, ich freue mich sehr auf meine heutigen Gäste. Es sind gleich drei an der Zahl. Und ich starte deswegen gleich mal mit der Vorstellung. Als erstes sage ich Hallo zu Felix Wolf von BU. Er ist mein Co-Gastgeber, den ich heute begrüßen darf. Lieber Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Isabella, für die Einladung. Ich bin Senior Investment Manager in BUs Business Services Team, Teil des Kommunalo Deal Teams, sitze bei Kommunalo im Beirat. Und mein Job ist der komplette Lebenszyklus eines Unternehmens, wenn BGU investiert hat, also die Identifikation, die Akquise, die Betreuung und auch irgendwann der Verkauf, mit dem Ziel, während der Halteperiode systematisch Wert zu heben, was ja das Kernthema unseres heutigen Podcasts ist.
Ja, bin ich gespannt, wie ihr das gemacht habt oder noch immer macht. Dann möchte ich natürlich nicht die Kommunalo-Perspektive außen vor lassen. Dirk Röhrborn ist hier von Kommunalo. Lieber Dirk, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen. Ich freue mich hier als Group-CEO der Kommunalo dabei zu sein.
Ja, und last but not least, als dritten Gast darf ich Manuel Litz vorstellen von Growth Factors. Manuel, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, danke Isabella. Ich bin Lead Operating Partner mit Growth Factors und verantworte die Zusammenarbeit von unseren 10+ Value Creation Specialists mit dem BU Deal Team. Und am Ende tragen wir dafür Sorge, dass wir die priorisierten Werthebel nicht nur in Folien packen, sondern auch quasi wirklich sicherstellen, dass die Wertsteigerungsinitiativen auch integraler Bestandteil werden vom Betriebssystem und vom Alltag der Unternehmen.
Es ist, glaube ich, nicht ganz unkompliziert, wenn ich euch jetzt hier so im Schnelldurchlauf einmal vorgestellt habe und auch den Case einmal vorgestellt habe. Deswegen würde ich kurz Klarheit reinbringen wollen. Felix, in welcher Rolle spricht hier wer und wie arbeitet ihr konkret zusammen? Kannst du uns das bitte einmal skizzieren?
Sehr gerne. Wahrscheinlich wäre das ein Thema für einen gesamten Podcast. Ich versuche es kurz zu halten. Also BU arbeitet im Portfolio mit einer klaren Rollenarchitektur. Wir nennen das die BU-Troika. Und da gibt es drei wesentliche Ebenen. Zum einen Management, oftmals die Gründer. Bei Kommunalo steht Dirk dafür. Es gibt einen Beirat, der priorisiert und strategische Initiativen unterstützt. Bei der Besetzung greifen wir da auf unser Expertennetzwerk zurück und das gezielt Industrie- und Unternehmerexpertise. Bei Kommunalo sind das zwei Industrieveteranen, Jan Schaller, der schon mehrmals mit uns zusammengearbeitet hat, und Christian Kranebitter, ein Veteran im Bereich des IT-Services-Markts. Dann gibt's das Deal-Team, dafür stehe ich. Wir verantworten Investmentlogik, Kapitalallokation, M&A und Wertsteigerungsprogramme. Und dann gibt's gezielt Growth Factors. Manuel vertritt das Team hier, die wir einsetzen, um die saubere Umsetzung von Wertschöpfung ins Tagesgeschäft zu unterstützen. Und ich glaube, zur Einordnung, Wertschöpfungsinitiativen sind bei uns kein Einzelfall. Wir haben im letzten Jahr bei uns im Portfolio 195 sogenannte strukturierte Wertschöpfungsinitiativen umgesetzt. Eine Vielzahl damit gemeinsam mit Manuel und dem Team. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass das ein institutionelles System ist und kein Ad-hoc-Ansatz.
Da habe ich auf jeden Fall schon mal besser verstanden. Was noch nicht ganz klar ist, ist, wie Growth Factors aufgehängt ist. Gerne Felix oder auch Manuel, du. Wie seid ihr im BU konkret verschränkt? Ist das eine Tochter dann? Oder?
Manuel, willst du?
Kann ich gerne machen, ja. Growth Factors ist eine separate Value Creation Einheit, wie wir es nennen. Ja. Und wir sind sozusagen der Embedded Arm für das Deal Team und unsere Portfoliogesellschaften. Und was heißt denn das konkret? Ja, lass mich das mal ein bisschen konkreter runterbrechen für euch. Also wenn wir von Embedded reden oder sprechen, heißt das für uns wirklich, dass wir Schulter an Schulter mit dem Portfolio-Management zusammenarbeiten, um eben diese Wertsteigerungsinitiativen, die es gibt und die auch spezifisch sind, wirklich umzusetzen und auch nachhaltig zu verankern. Ja? Also um es ganz plakativ zu sagen, also wir begleiten keine Wertsteigerungsinitiativen nur mit dem Report oder am Ende mit einem Foliensatz, mit einem Readout-Deck, sondern wir gehen quasi den ganzen Weg zusammen mit dem Management-Team und begleiten auch die Umsetzung und die Steuerung von diesen Projekten. Und ich glaube, das ist auch genau dieser holistische Ansatz, der uns klar vom generischen Consulting-Modell abgrenzt, weil wir bringen quasi ein tiefes Verständnis für die Portfoliofirmen mit, verstehen gleichzeitig aber auch, was ist die BU-DNA der Investmentthese und setzen das dann wirklich in maßgeschneiderte Lösungen, die quasi realitätswirksam sind und auch nachhaltig den Impact kreieren. Des Weiteren muss man auch herausstellen, es gibt auch eine US Growth Factors Entität, die es schon seit über 11 Jahren gibt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, nach 11 Jahren gibt es sicherlich die ein oder anderen Learnings, wie man systematisch Value Creation verankert. Und das ist quasi auch dieser globale Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können und dann quasi lokal auch individuell für uns Portfoliofirmen wirksam machen können.
Dirk, du warst bisher auffällig ruhig, weil ich dich einfach noch nichts gefragt habe. Das ändern wir jetzt mal. Ich möchte gerne verstehen, was Comunado macht. Bitte erläutere uns das doch.
Ja, wir sind bei Comunado seit inzwischen fast 25 Jahren Anbieter von Lösungen rund um Modern Work und Enterprise Collaboration und heute natürlich auch AI. Zu Comunado gehören drei inzwischen weitgehend separate Businesses. Zum einen ist die Comunado Group ein Atlassian Solution Partner. Wir haben das Ziel, zum stärksten Atlassian Solution Partner in Europa zu werden und sind heute schon der führende Partner in der Dachregion und einer der führenden Partner in den nordischen Ländern. Wir sind aktiv, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, außerdem in den Niederlanden und haben auch eine Einheit in Albanien, die vor allem vom zweiten Teil des Unternehmens sehr aktiv genutzt wird. Das ist unser Produktgeschäft. Die Comunado Products ist Anbieter von Marketplace-Apps und Lösungen auf Basis der Atlassian-Plattform, aber in Form von Produkten. Und mit dieser Produkttochter wollen wir auch zu einem der führenden Anbieter im Atlassian Marketplace werden, sind da momentan nah an den Top 10 dran. Und der dritte Teil des Unternehmens ist die Comunado Smart Work, unser Microsoft Professional Services Geschäft, was wir vor kurzem aus der Comunado rausgekauft haben, eine eigene Gesellschaft. Diese Truppe kümmert sich vor allem um die Einführung von AI-Lösungen, aber auch Collaboration-Lösungen auf Basis von Microsoft 365 bei namhaften Kunden, vor allem in Deutschland. Und das alles machen wir also zusammen mit knapp 500 Mitarbeitern in der Dachregion, in den Nordics, Niederlanden und in Albanien.
Super, danke für den Überblick, lieber Dirk. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles soweit verstanden, dass wir uns den Case genauer angucken können und vor allem auch die Arbeit, die ihr gemeinsam macht. Felix, wieder zurück zu dir. Ihr habt euch im September 24 an Comunado beteiligt. Da würde mich natürlich in erster Linie mal interessieren, wie seid ihr überhaupt auf das Unternehmen aufmerksam geworden? Wie gut kennt ihr euch aus? Wie gut versteht ihr auch die Branche?
Gerne, und ich glaube, da kann ich auch einen Podcast mit dir und einem meiner Kollegen vor ein paar Wochen verweisen, mit Max Söllig. Also wenn die Hörerschaft da nochmal mehr reinhören will, dann Max, durch viele Punkte da auch schon genannt, wie wir arbeiten. Aber man kann gut sagen, dass wir bei BU sehr, sehr früh und strukturiert auf Unternehmen zugehen. Wir nennen das Sandboxes. Das heißt, wir definieren Segmente, arbeiten diese strukturiert ab und versuchen in den Bereichen spannende Firmen zu identifizieren. Und dann suchen wir Kontakt zu den Unternehmen, den Unternehmern oder Eigentümern. Bei mir im Business Services Team haben wir eine Sandbox genau auf den Bereich, den Dirk gerade beschrieben hat, nämlich Modern Work und Tech Services. Das Atlassian-Ökosystem ist dort ein Kernfeld, was wir uns über die letzten Jahre angeschaut haben. Folglich kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Comunado kein Opportunitätsdeal war. Da gab es ja auch schon mal einen vorigen PE-Eigentümer, mit dem sich Dirk 2022 zusammengetan hat. Auch damals wurden wir kontaktiert. Die Firma war damals aber noch nicht auf dem Größenniveau, was für unsere Fonds spannend gewesen wäre. Aber wir hören dann auch nicht auf. Also wir haben die Entwicklung von Comunado unter Prom 12 beobachtet von der Seitenlinie, haben den Dialog mit Prom 12 gesucht als Eigentümer und waren kontinuierlich in Kontakt mit denen. Und 12 Monate vor dem Verkauf an uns haben wir die Gespräche ausgebaut und haben dann schlussendlich, wie du gesagt hast, im September 2024 die Führungsrolle im Investorenkreis übernommen, aber auch bei gleichzeitigem Reinvestment von Prom 12, deren Vertreter mit uns im Beirat sitzt.
Okay. Also das heißt, es gab vorher bereits eine Private Equity Beteiligung. Ihr seid dann nach einem gewissen Wachstum, das ihr euch angeschaut habt, in den Lead gegangen. Was habt ihr euch denn von dem Case dann versprochen und was habt ihr auch in der DD gefunden, die ihr ja gemacht habt?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist nicht typisch, dass ein Unternehmen nach 2 Jahren PE-Eigentümerschaft schon den Gesellschafter wechselt. Aber Dirk kann sicher dazu noch was erzählen, was die gemeinsame Reise mit Prom 12 war und warum nur 2 Jahre. Aber de facto haben wir mit Atlassian-Ökosystem einen sehr fragmentierten Markt gesehen, wo es regionale Champions gab. Deutschland den größten Markt darstellt in Europa, weltweit nach den USA. Und Atlassian als Ökosystem-Mothership sehr stark die Partner darauf getrieben hat, eine paneuropäische Partnerschaft aufzubauen. Von daher haben wir das als möglichen Nukleus für eine solche Strategie gesehen, Comunado. Und was haben wir in der DD vorgefunden? Drei ganz typische Themen für Unternehmen dieser Größe in Eigentümerschaft oder Miteigentümerschaft von Gründern. Eine vielleicht etwas unterentwickelte Go-to-Market-Struktur. Historisch ist Comunado stark über bestehende Großkunden gewachsen. Unglaublich gutes Customer Feedback, unglaublich hohe Kundenbindung, aber ein bisschen weniger systematischen Go-to-Market-Ansatz, was wir als wesentlichen Werthebel gesehen haben, wo Manuel und Dirk sicher später nochmal drauf eingehen können. Dazu 2 Jahre in Partnerschaft mit Prom12, 2 Akquisitionen wurden getätigt. Auch da haben wir natürlich Potenziale gesehen, dass die Synergien und die Zusammenarbeit noch nicht auf dem Niveau ist, was man sich versprechen kann. Also wir haben uns weitere Synergien erhofft, sowohl auf der Go-to-Market-Seite als auch im operativen Geschäft aus der historischen Akquisitionsstärke raus. Und drittens, was wir ganz häufig sehen in Verbindung mit so einem Ansatz, wir wollen jetzt paneuropäischer Partner werden, dass wir in Zusammenarbeit mit den Value Creation Specialists von Growth Factors auch auf der Management-Ebene das Management-Team stärken können. Und auch das haben wir bei Comunado jetzt in den letzten 18 Monaten gemacht und die, ich nenne es mal Management-Bench rund um Dirk, signifikant erweitert. Am Ende war für uns klar, wir haben die stärkste und größte Plattform im größten Markt von Atlassian, aber signifikant das Potenzial, zum einen, ich sag mal, innerhalb der Comunado Werthebel umzusetzen, aber auch gemeinsam die paneuropäische Vision von Dirk zu stärken. Und Dirk hat ja gerade schon gesagt, wo die Firma heute steht mit knapp 500 Mitarbeitern. Ein Großteil der Mitarbeiter ist in den letzten 18 Monaten dazugekommen.
Dirk, ich würde gerne nochmal zu dir zurückspringen. Felix hat es jetzt gerade schon anklingen lassen. Ihr habt nach 2 Jahren sozusagen den nächsten Gesellschafter mit reingeholt. Wie war denn der Deal aus deiner Sicht und warum brauchte es den?
Also es ist zunächst mal ganz spannend zu hören, was hinter den Kulissen passiert, während man sich um sein Geschäft kümmert. Am Ende kommen dann aber eben die richtigen Punkte zusammen. Ja, wie hat sich das für uns dargestellt? Wir haben mit der Prom12 sehr erfolgreich zusammengearbeitet, haben also losgesegelt, 5 Jahre ungefähr. Wir bauen jetzt den stärksten Atlassian-Partner im deutschsprachigen Raum, haben wirklich gut vertrauensvoll zusammengearbeitet, 2 Akquisitionen gemacht, haben es relativ schnell geschafft, als Comunado den stärksten Atlassian-Partner im Dachmarkt zu machen. Und die Entwicklung im Markt ist weitergegangen. Unser großer Partner Atlassian möchte gern mit weniger sehr großen Partnern zusammenarbeiten, die überregional aktiv sind. So ist relativ schnell dann die Strategie entstanden, eben nicht nur den größten deutschsprachigen Partner zu bauen, sondern den stärksten Partner in Europa. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir als Unternehmen in dem damaligen Fonds zu groß geworden wären und dass vielleicht auch die Kapazität, die es dafür braucht, auf der Managementseite, auf der finanziellen Seite, einfach limitiert ist. Mhm. Und dass es schon nach knapp 2 Jahren der richtige Schritt war, quasi in den Exit zu gehen und einen neuen Partner wie die EU an Bord zu holen.
Okay. Felix, nochmal kurz die Nachfrage. Inwieweit ist denn bei so einem Deal dann auch das Management-Team entscheidend? Du hast gesagt, ihr habt um Dirk jetzt ausgebaut, aber es gab ja schon einen Kern. Wie weit hat euch das beeinflusst?
Das Management-Team ist für uns absolut entscheidend. Zum einen, weil wir Partner für Unternehmer sind. Bei fast all unseren Portfoliofirmen sind die ehemaligen Gründer wesentliche Mitgesellschafter von uns und auch oftmals noch oder weiterhin in der Führungsrolle auf der Management-Ebene. Von daher führt bei uns überhaupt kein Weg daran vorbei, dass wir mit Management auf einer Linie sind, was die gemeinsame Wertschöpfung über unsere Haltperiode angeht. Und ich glaube auch das Beispiel Comunado BU ist da sehr gut. Ich erinnere mich ganz gut, Sommer 2024, als die Gespräche da mit Dirk gestartet haben, kurz vor Dirks Urlaub, saßen wir im Bogenhausener Hof hier in München gemeinsam. Wir hatten eine Unterlage dabei, aber wir haben die Unterlage ehrlicherweise gar nicht rausgeholt, aber haben in einem gemeinsamen Gespräch mit Dirk und meinem Partner Simon das grobe Konzept auf Papier gebracht, was wir eigentlich gemeinsam erreichen wollen. Und dieses Alignment der gemeinsamen Strategie mit dem Management-Team ist für uns absolut entscheidend, wenn wir investieren, weil das geht nur, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen.
Okay, dann lass uns jetzt mal auf die Schritte gucken, die ihr dann gemacht habt. Inwieweit, Felix, würdest du sagen, dass Comunado auch ein gutes oder vielleicht typisches Beispiel ist für die Art, wie ihr arbeitet? Also ich denke jetzt da an das Stichwort Value Creation.
Ich glaube, Dirk wollte noch was sagen, Isabella.
Oh, Dirk, Entschuldigung, dich habe ich übersehen. Dann bitte.
Ja, ich wollte gerne Bezug nehmen auf das, was der Felix gerade gesagt hat. Ne? Er hat das Gespräch da im Bogenhaus noch hoch erwähnt. Und die Frage ist ja immer, für welchen Partner entscheide ich mich? Wir hatten also durchaus mehrere Interessenten. Und am Ende war es auch gerade dieses Gespräch, was mir gezeigt hat, dass im BU-Deal-Team nicht nur die Vision, die ich dort vertreten habe, verstanden wurde, sondern dass wir sehr, sehr schnell gemeinsam in der Lage waren, das gemeinsam weiterzuentwickeln. Und dass dort natürlich auch ein Team sitzt, mit dem es Spaß macht, zusammenzuarbeiten, mit dem ich auch als Unternehmer Sparringspartner finde, um die Strategie auch weiterzuentwickeln und gerade auch über die Berater und die Mitglieder auch im Beirat, die wir dazu gewinnen konnten, ist das sehr, sehr gut möglich gewesen. Und das waren am Ende auch die ausschlaggebenden Gründe für uns für BU zu entscheiden.
Okay, verstanden. Vielen Dank nochmal für den Nachtrag auch. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Genau, Felix. Trotzdem möchte ich gerne wissen, inwieweit das Beispiel Comunado ein gutes ist, um eure Value Creation Strategie zu erklären.
Meiner Meinung nach ist es ein sehr gutes Beispiel, weil wir sowohl die anorganische als auch die organische Perspektive mitbringen, vor allem in den letzten 18 Monaten. Am Ende ist es bei uns ein sehr systematischer Ansatz. Wir haben als Deal-Team die klare Aufgabe innerhalb der Due Diligence, entlang der Ebenen Topline-Growth, Profitability, Business-Optimierung und das Management-Layer zu prüfen und Werthebel zu identifizieren in allen oder auch nur Teilen dieser Ebenen. Und dazu kommt noch das Thema M&A. Und von daher können wir schon sagen, dass wir einen sehr systematischen Ansatz haben über diese Ebenen hinweg. Wir natürlich nicht bei jedem Unternehmen in allen Bereichen noch Hebel finden, mal mehr, mal weniger, aber schon klar ist, dass wir einen klaren Plan haben vor Akquisition, in welchen Bereichen wir die Schwerpunkte setzen wollen. Und das ist BU-typisch. Dass jetzt zum Zeitpunkt der Akquisition noch kein gesamter Fahrplan für jede Einzelinitiative aufgesetzt ist, was ich in Monat 3, 6 oder 12 mache, das ist klar. Dafür besteht auch gar nicht die Zeit in der Unternehmensprüfung. Aber die groben Pfade sind gesetzt, sind diskutiert, wie Dirk auch gerade nochmal bestätigt hat. Und am Ende, jetzt kann ich mal über 18 Monate zurückblicken, macht man auch vielleicht nicht alles genauso, wie man es von vornherein gesagt hat. Wir hätten sicher nicht gesagt, dass wir in 18 Monaten 7 Akquisitionen machen. Das wäre vielleicht etwas aggressiv gewesen. Jetzt haben wir die gemacht. Damit ist aber auch klar, dass vielleicht die eine oder andere Umsetzung eines Werthebels auch 3 bis 6 Monate nach hinten gerutscht ist, weil der Fokus in Richtung des anorganischen Wachstums gerückt ist. Nichtsdestotrotz haben wir viele Weichen gestellt, unter anderem 2 dedizierte CEOs sowohl fürs Professional Services Geschäft als auch für das Apps Geschäft eingesetzt, gemeinsam mit Dirk, haben das Microsoft Geschäft, was Dirk gesagt hat, in eine separate Entität ausgegliedert. Von daher ist viel geschehen. Ich glaube, 2 weitere Projekte kann Manuel super gut eingehen, was wir gemeinsam mit Dirk und Team umgesetzt haben. Von daher ist ein sehr gutes Beispiel.
Sehr gut. Ja, Manuel, dich wollte ich sowieso jetzt mal wieder hier ansprechen. Nicht, dass du uns noch flöten gehst in der Kommunikation. Erzähl mir mal bitte, die gerade etwas gröber skizzierte Strategie habe ich von Felix sehr gut verstanden. Wie bringt ihr euch da ein und was macht ihr konkret und welche Projekte konntet ihr auch schon umsetzen?
Klar, gerne. Also Felix hat eben angesprochen, es gibt diese Shortlist oder diese Hypothesen bezüglich Wertsteigerungshebeln, ja. Und es ist genau dort, wo wir dann ins Spiel kommen, beziehungsweise wo wir ansetzen. Das heißt, wir schauen uns diese Value Creation Hebel an und entwerfen dann wirklich gemeinsam, partnerschaftlich mit dem Management, wir nennen es intern Operating Systems, also nicht nur ein Projekt, sondern quasi ein bisschen breiter gedacht, wirklich Programme, um dann diese Wertsteigerungshebel am Ende auch wirklich nachhaltig in der Unternehmung, im Betriebsalltag zu verankern und umzusetzen, ja. Und Realität ist, viele dieser Value Creation Hebel bedingen Transformation, ja, in einer oder anderen Form. Und Transformationen brauchen Kontinuität und Vertrauen. Und unser Ansatz ist oft so, dass wir reinkommen mit einem Assessment am Anfang, um den Status quo zu erfassen, zu verstehen, macht es wirklich Sinn, was wir jetzt gehört haben bezüglich den Hypothesen, um das quasi wirklich hart runterzubrechen in die Realität der Unternehmung. Und das bringt einige Vorteile mit sich. Zum einen bringt es Klarheit. Es schafft oder ermöglicht auch eine wirklich stringente Priorisierung der zugrunde liegenden Aktionen dann. Und es gibt aber auch dem Management die Rückendeckung, falls notwendig, dann auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Und das ist quasi unser Blueprint, unsere DNA, wie wir rangehen an die Value Creation. Und das ist quasi auch keine Nacht- und Nebel-Einmalaktion, wie Felix schon angedeutet hat, sondern hat wirklich System. Und das ist auch ein System, was wir über unsere 5 verschiedene Funktionsbereiche nutzen. Das heißt, wir haben wirklich Spezialisten im Bereich Sales Go-to-Market, für Profitabilität, quasi auf der Kostenseite, im AI-Bereich. Alles, was die Umsatzseite angeht, ebenso unter Pricing, Commercial Excellence und am Ende auch Prozess- und Business-Optimierungen. Und ich glaube, Comunado ist ein sehr gutes Beispiel, wo wir eben sehen, dass aus diesen strategischen Handlungsfeldern auch wirklich sehr konkrete Umsetzungsbeispiele werden können. Eins dieser Beispiele ist eben diese Go-to-Market-Neuaufstellung. Ja, Felix hat schon angedeutet. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir ins Detail springen. Also die Ausgangslage, in der wir uns vorgefunden haben im Atlassian-Ökosystem, ist, dass viele Partner historisch sehr stark mit Großkunden gewachsen sind. Sie waren dann stark im Upsell, den Umsatz stetig erweitert. Aber quasi alles, was dann bezüglich der Neukundenakquisition oder CRM-Disziplin angeht oder auch Incentive-Systeme, war oft nicht super stringent systematisch verankert. Ja, und das ist genau dort, wo wir dann angesetzt haben, auch gemeinsam mit Comunado. Das heißt, wir haben ein neues Zielbild für die Vertriebsorganisation definiert und gezeichnet. Wir haben neue Rollen rausskizziert. Hier spezifisch waren es die SDRs, also Sales Development Representatives. Wir haben uns die Forecasting-Logik angeschaut. Wir haben die Pipeline-Transparenz optimiert, etc. Also ihr seht, das ist eine relativ lange Liste an Aktionen, die so einem Programm zugrunde liegen. Und ganz wichtig geht es ja dann am Ende auch um die Verankerung. Ja, ich habe mehrmals angesprochen, dass es um nachhaltige Wertgenerierung und Etablierung geht. Und hier im spezifischen Fall von der Go-to-Market-Neuaufstellung haben wir das dann auch verankert durch ein neues Provisionsmodell. Das heißt, wir haben die Incentives auch spezifisch ausgerichtet und abgezielt auf die Neukundenakquisition. Wie gesagt, viele dieser Projekte sind wirklich auch Change Management oder ein Stück weit eine kleine Transformation, so eben auch hier. Und es benötigt dann wirklich auch die angesprochene Kontinuität, aber auch die Umsetzungsorientierung, um wirklich am Ende erfolgreich zu sein. Und nach einigen Monaten im Projekt, ich glaube, wir sehen dann auch die ersten Erfolge, dass wir die messbar machen können und sind damit eigentlich sehr zufrieden.
Vielleicht kann ich hier mal ganz kurz einhaken. Ihr seid ja bei uns auf eine Organisation getroffen, die durch das organische Wachstum der letzten Jahre dann danach ein dramatisches anorganisches Wachstum über mehrere Jahre mit parallelen Post-Merger-Integration-Prozessen, organisatorischen Veränderungen, der Einstieg des PEs, dann des zweiten PEs, nicht? Also eine Organisation, die stark unter Druck ist und die dann feststellt, der Markt verändert sich, wir müssen uns im Vertrieb eigentlich völlig neu aufstellen und sortieren. Und wir schaffen das im Grunde auch nicht aus eigener Kraft, weil uns auch die Erfahrung fehlt. Nicht? Vertrieb lief einfach anders in einer Zeit, als die Angebote, die Nachfragen vom Kunden von alleine sozusagen ins Haus gekommen sind auf unser Online-Marketing hin. Und an der Stelle war es super wichtig, mit dem Team von Growth Factors arbeiten zu können und auf eine Expertise zurückgreifen zu können, die aus anderen Sektoren der IT-Branche kam. Wie baue ich in so einem Vertrieb auf? Was sind die richtigen Strategien, die richtigen Kennzahlen, auch die richtigen Profile, die wir brauchen, um das Vertriebsteam richtig auszustatten? Und dort vertrauensvoll und wirklich hands-on zusammenarbeiten zu können, war ganz, ganz wichtig in dieser sehr, sehr angespannten Phase.
Aber Dirk, darf ich da nochmal nachfragen, gerade wenn es so einen konkreten Eingriff auch in die Vertriebsstrukturen gibt, das musst du ja auch innerhalb deiner Organisation irgendwie weitertragen können und verkaufen können, auf blöd gesagt. Habt ihr das dann auch mit Manuel gemeinsam gemacht? Hast du dich da hingestellt? Wie habt ihr das organisiert?
Also das ist etwas, was aktuell auch noch läuft. Das ist ja nichts, was man so mit Schalter um hinbekommt, sondern das ist ein Transformationsprozess. Und hier sind zuallererst natürlich an vorderster Front die Führungskräfte in unserem Atlassian Professional Services Team gefragt. Also die Anja Hickey als die neue CEO, der Tino Bayer als unser Chief Revenue Officer für den Dachmarkt, die dann gemeinsam mit Ramsi Mursa, der Kollege aus dem Growth Factors Team, der das dort führt, gemeinsam die Strategie dafür entwickeln und in die Umsetzung gehen dann natürlich die Führungskräfte vor Ort.
Okay. Manuel, wie ist denn das auf eurer Seite? Also habt ihr da auch eine gewisse Art von Kommunikation, wo ihr sagt, okay, das ist, da sind wir sensibler, da sind wir weniger sensibel, wie könnt ihr das am schlauesten umsetzen?
Naja, sehr, sehr gute Punkte, die angebracht werden. Also am Ende, und ich glaube, bevor ich zur Frage komme, Isabella, möchte ich auch nochmal betonen, dass es am Ende wirklich um Operating-Systeme geht. Ja, und ich glaube, das ist wirklich kriegsentscheidend in Anführungszeichen, dass es jetzt nicht nur einen Projektfahrplan gibt, der, sage ich mal, relativ stumpf abgespult wird, sondern dass wir auch wirklich vor Ort sind, die Dynamiken verstehen, die Kultur verstehen und dann wirklich, sage ich mal, Schulterschluss gemeinsam mit dem Management-Team dann eben auf die lokalen Befindlichkeiten eingehen. Yeah. Das ist wirklich quasi kritisch für den Erfolg. Zu deiner Frage ganz konkret zurück. Also wir haben schon gewissermaßen nach Playbooks, die aber jetzt nicht blind kopiert werden, ja? Sondern es lebt wirklich von der Maßschneidung, von der Individualisierung und da braucht es eben auch gewisses Taktgefühl und Fingerspitzengefühl, um am Ende dann auch wirklich um die erwünschten Erfolge quasi einzufahren.
Okay. Felix, ich glaube, du wolltest da gerne was ergänzen, ja?
Ich glaube, was in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ich hatte es ja zu Beginn gesagt, wie wir arbeiten mit dem Troika-Ansatz. Diese Themen werden im Beirat gemeinsam mit dem Top-Management diskutiert und gemeinsam entwickelt. Die werden nicht von BU und oder Growth Factors von oben reingegossen, sondern eben gemeinsam definiert. Und damit entsteht dieser Schulterschluss von Beginn an und damit wird die Umsetzung auch vereinfacht.
Nee, okay, das macht absolut Sinn, wie ihr das skizziert. Und ich glaube, der Erfolg gibt euch ja auch recht. Manuel, bitte nochmal.
Genau, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen. Ja, ich würde auch gerne noch das zweite Projekt skizzieren.
Stimmt, entschuldige, natürlich.
Genau, also wie gesagt, das eine Projekt, wo wir Comunado und Dirks Team unterstützen durften, war die Go-to-Market-Neuaufstellung. Aber es gab auch noch ein zweites Projekt, das wir meiner Meinung nach erfolgreich begleiten durften. Und das war auf der Vendorenseite, also auf der Kostenseite, verankert. Und vielleicht auch hier nochmal einen Schritt zurück. Also Felix hat es vorhin schon angesprochen. Ja, Comunado lief wirklich durch eine Phase sehr starken anorganischen Wachstums, ja, mit 7 Akquisitionen in relativ kurzer Zeit. Und bei Beteiligungen, die durch so eine Reise gehen, durch so eine Journey, ist es eigentlich nicht atypisch, dass dann auch Synergien zeitversetzt gehoben werden. Ja. Und um es vielleicht auch ganz plakativ auf den Punkt zu bringen, also bei dem Programm ging es jetzt nicht um Sparen um jeden Preis, sondern es ging wirklich quasi darum, gezielte, richtige Einsparungshebel zu finden und identifizieren. Und dafür haben wir auch einen proprietären Bottom-up-Ansatz, wo wir quasi wirklich jedes Kosten-Item anschauen und dann auch gemeinsam mit dem Management diskutieren und dann eben darauf quasi klare Aktionen definieren. Ja. Und es mündet dann auch hier wiederum ganz kritisch in einem klaren, definierten, wie wir es auf Neudeutsch gerne sagen, actionable Plan, der dann wirklich quasi auch umgesetzt und nachgehalten werden kann. Und konkret hier in unserem Fall, wir haben es geschafft, quasi einen hohen 6-stelligen Betrag zu identifizieren und auch umzusetzen in der Einsparung, ohne dann irgendwie das zukünftige Wachstum zu beschränken, eher im Gegenteil. Ja. Und am Ende, glaube ich, ist das wirklich der Pragmatismus und der Realismus, der gelebt wird, versus irgendeine Benchmark-Fantasie.
Aber das ist auch, da hätte, würde ich gerne sowohl Felix von dir als auch von dir, Manuel, nochmal eine ganz allgemeine Einschätzung zu haben. Wie viel Schablone kann ich denn letztlich nutzen und wie viel muss ich halt dann doch auch flexibel sein, umplanen, anders umsetzen? Gerne vielleicht, Manuel, wenn du starten magst.
Ja, gerne. Ja. Also ich habe vorhin schon angesprochen, ja, wir haben einen relativ breiten Fundus an, sag ich mal, Playbooks, ja, die auch schon eine gute Dekade verprobt wurden. Das heißt, wir haben hier schon ja einen Fundus, der uns gut aufstellt, dann relativ schnell ins Doing zu kommen am Ende des Tages. Aber wir machen hier auch keine Nacht- und Nebelaktionen wirklich, ja, sondern Value Creation ist, wie gesagt, kein Einmalprojekt, sondern es ist wirklich eine längerfristige Maßnahme, ein begleitendes Programm. Und diese, sage ich mal, Schablonen helfen uns, einen 80-20-Start zu haben, wirklich eine starke Hypothese zu haben. Aber die wird dann auch laufend verfeinert, ja. Also wir sind auch vor Ort bei den Beteiligungen und wirklich im engen Austausch, sowohl mit dem Deal-Team, sowohl auch dann mit Dirks Team und auch wirklich den Operators vor Ort, um das dann wirklich quasi sehr konkret, sehr realitätsbezogen runterzubrechen. Also ich sag mal so, Schablonen helfen dir für einen Kickstart, aber den Erfolg kann man damit quasi nicht einheimsen, sondern der Erfolg resultiert dann wirklich aus der harten Arbeit, sage ich mal, on the ground und ist auch notwendig, weil, wie gesagt, jede Beteiligung ist anders. Ja? Also wir haben eine andere Historie, wir haben viel Primaries, viele Gründer und das honorieren wir auch wirklich im hohen Maße. Also viele vertrauen ja ein Stück weit ihr Lebenswerk uns auch an. Und das bedingt dann eigentlich schon allein per Definition und auch aus Respekt, dass wir quasi ein hohes Grad an Individualisierung mitbringen.
Mhm. Felix, aus deiner Perspektive?
Ja, ich kann nur bestätigen, was Manuel gesagt hat. Was definitiv trotzdem der Fall ist, jetzt haben wir einige Portfoliofirmen im Bereich Tech-Services, die auf ähnliche Probleme stoßen. Wir haben sehr viele Firmen im Bereich Software. Auch da gibt's ähnliche Probleme. So von daher kann man da natürlich schon im zweiten und dritten Growth Factors Projekt mehr auf die Basis zurückgreifen als im ersten in einem jeweiligen Sektor. Dazu kommt ja unser Bereich Industrial Tech sowie Healthcare und MedTech. Aber wie gesagt, jede Firma ist individuell. Wir orientieren uns da an den großen Schlagrichtungen, die ich zu Beginn gesagt habe. Aber wir versuchen nicht, ein Standardprojekt von oben in die Firma reinzugießen, sondern die Probleme gemeinsam mit dem Management-Team zu identifizieren und dann umzusetzen.
Mhm. Felix, Manuel, ihr hört jetzt mal weg. Dirk, deine Perspektive auf das Ganze. Siehst du das dann auch so, dass die Herren das alles so individuell machen und du gehört wirst hier?
Also wir kennen ja dieses Spannungsfeld auch. Auch wir arbeiten mit Templates und Schablonen in unseren Projekten. Und die Kunst besteht immer darin, möglichst viel sozusagen Know-how aus der Vergangenheit über die Vorgehensweisen und Templates ins Projekt zu bringen und sich dann auf diesem, sagen wir mal, methodischen Fundament dann wirklich ganz individuell auf den Kunden einzustellen. Und jetzt zurück zu Growth Factors. Ja, wir wollen genau diese Templates sehen, weil wir genau auf diese Erfahrung aufsetzen wollen. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wir sind diejenigen, die auch dafür sorgen müssen, dann die Individualität aus unserem ganz spezifischen Fall dort reinzubringen. Das ist immer so ein bisschen ein Reiben und sich finden, aber das gehört dazu, um dann genau die richtige Lösung zu finden. Und von daher passt das sehr, sehr gut.
Okay, das klingt doch auf allen drei Seiten ganz ordentlich. Dann sage ich erst einmal an dieser Stelle vielen Dank. Ich möchte nämlich aufgrund unserer Zeitperspektive nochmal ein bisschen genauer aufs Wachstum eingehen. Das ist ja eigentlich das Schlagwort generell, organisches Wachstum, anorganisches Wachstum. Jetzt habt ihr, klang öfter mal durch, sehr schnell sehr viel zugekauft. Da einmal die Frage, wie könnt ihr denn bei anorganischem Wachstum bestmöglich unterstützen bei der Suche und auch beim Kaufprozess von potenziellen Add-ons? Und wo muss da administrativ nachgezogen werden? Das würde mich mal erstmal interessieren.
Ja, also ich würde bei M&A nicht trennen zwischen Portfoliofirma und Dealteam, sondern es passiert im Schulterschluss.
Yeah.
Ich habe es letztens mal durchgerechnet, aber Dirk und ich haben in 2025 sicher mehr als 15 gemeinsame Trips gemacht. Da gehörten die meisten europäischen Großstädte und auch die USA dazu. Und das folgt einer ganz klaren Logik. Gemeinsam mit Dirk haben wir uns hingesetzt, gesagt, okay, welche Regionen wären denn spannend aus bestimmten Gründen? Vor allem im Atlassian-Umfeld die sogenannten A-Regionen, DACH, Benelux, UK und die nordischen Länder plus Frankreich. Und auf der Basis haben wir geschaut, welche Partner sind eigentlich stark und haben diese angesprochen und den einen oder anderen gekauft. Gleichzeitig haben wir gemeinsam mit Dirk geschaut, okay, unter der Haube von Comunado, was fehlt denn? Wo fehlen uns denn vielleicht ein bisschen die PS, die wir auf die Straße bringen wollen? Also rund um Capabilities. Da haben wir den Bereich DevOps definiert und zwei Zukäufe gemacht. Aber es ist kein, wir kaufen und dann wird es an Management übergeben, sondern wir kaufen zusammen. Die Entscheidung fällt schlussendlich Management, ob sie einen Zukauf machen wollen oder nicht. Wir kaufen nicht gegen den Willen von Management. Aber klar unterstützen wir mehr bei der, ich sag mal, Target Pipeline, dem Aufbau und der Deal Execution oder sind dort im Lead. Und gleichzeitig übernimmt Management die Führungsaufgabe bei der Integration der Portfoliofirmen. Aber auch da versuchen wir zu unterstützen, entweder aus dem Beirat raus oder gemeinsam mit Growth Factors.
Okay. Wo steht ihr denn heute, wenn ihr euch eure ursprüngliche Buy-and-Build-Strategie anschaut?
Dirk, möchtest du das übernehmen?
Übernehme ich das. Also ich glaube, wir sind deutlich vor dem Plan. Wir haben nicht damit gerechnet, tatsächlich so erfolgreich zu sein, weil wir alle wissen, M&A ist immer auch ein Stück weit opportunistisch, weil das ist jetzt nicht wie im Supermarkt, wo das Regal wieder aufgefüllt wird, nicht? Also, sondern man muss sich schon sehr, sehr speziell mit dem Markt auseinandersetzen, mit den Unternehmern auseinandersetzen und dann auch noch zum Abschluss kommen. Das ist ein komplexer Prozess und wir haben hier ein wirklich gutes Zusammenspiel, wo ich fange jetzt einfach mal bei uns an, nicht? Wir haben eine gute Vision, die wir vermitteln können. Wir haben auch, glaube ich, einen ganz anständigen Ruf im Markt, eine gute Kultur und das kombinieren wir mit zum einen der Erfahrung und auch der, wie sage ich mal, der Firepower, was Akquisitionen angeht, die eine BU mitbringt und das Team mitbringt, zusammen auch mit einer Marktsituation, die jetzt für Akquisitionen auch ein Stück weit förderlich ist, mit der Konsolidierung, die dort stattfindet. Mhm. Und das alles hat dazu geführt, dass wir eben im Akquisitionsbereich in den letzten 18 Monaten extrem erfolgreich waren. Die große Aufgabe der Integration, die eine wichtige Herausforderung ist in allen unseren Regionen aktuell, die läuft gerade und ist etwas, was unser Team mit ganz viel Engagement angeht, auch wiederum unterstützt, auch durch die Erfahrung, die wir beispielsweise über die Mitglieder unseres Beirats dort auch dazu gewonnen haben. Also das alles passt sehr gut zusammen wie so ein Puzzlespiel.
Mhm. Felix, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen und ich habe an dich auch gleich noch die nächste Frage dann. Welches sind denn jetzt die nächsten Schritte, die ihr plant, sowohl im organischen als auch im anorganischen Bereich?
Gerne. Also was mir nochmal wichtig ist, sagen, jetzt haben wir 7 Akquisitionen in 15 Monaten gemacht. Wir hätten deutlich mehr machen können und ich glaube, wir haben mit über 100 möglichen Zielen gesprochen. Also wir haben im Supermarkt auch nicht alles gegriffen, was im Regal stand, sondern ganz selektiv und genau das, was am besten zur Kommunade und der Vision passt. Die Ziele für die nächsten Jahre, wir sehen uns ja als auch ein längerfristiger Partner, sind im Endeffekt das, was Dirk gerade auch gesagt hat. Wir wollen weiterhin die Führungsrolle im Atlassian-Ökosystem, aber auch im Microsoft-Ökosystem ausbauen, die wir haben, sowohl organisch als anorganisch. Dazu gehört die aktuell laufende Implementierung des neuen Sales-Ansatzes auch in den Regionen außerhalb von DACH. Und wir haben ja sicher in Europa noch den ein oder anderen Whitespot, den wir gerne auf der M&A-Seite bedienen wollen. Und da sind wir aktiv dran. Von daher, an der Strategie hat sich de facto ja nichts geändert. Wir sind, wie Dirk gesagt hat, auf der M&A-Seite etwas weiter, aber wir haben einen klaren Fahrplan für die nächsten Monate und Jahre.
Mhm. Also ich glaube, man kann euch durchaus alle umtriebig nennen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die menschelnde Perspektive gucken oder die Seite anschauen. Wer arbeitet wie und wie findet man das richtige Maß in der Zusammenarbeit? Also wie hands-on seid ihr, Felix, Manuel, auch im täglichen Doing? Was muss ich auch an Vertrauen haben ans Management-Team und in die Leute vor Ort? Und auf der anderen Seite, wie sieht auch das Reporting aus? Also Dirk, wie seid ihr dann gefordert, euch auch wieder zurückzumelden etc. in der Umsetzung? Ich würde gern alle drei Perspektiven da einmal haben. Und starten würde ich vielleicht mit dir, Manuel.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, Dirk hat es schon auf den Punkt gebracht. Er hat vorhin mal Hands-on erwähnt. Und das ist für uns wirklich quasi super kritisch, dass wir auch eine Hands-on-Mentalität leben am Ende des Tages, ja. Und bezüglich Vertrauen zu deiner Frage, Isabella, ich glaube, Vertrauen baut man auf durch gute Arbeit am Ende, ja. Und unser Team ist wirklich ein Kader aus Spezialisten, die teilweise Dekaden an Erfahrung und Fachexpertise mitbringen, sei es im Go-to-Market-Bereich, im Pricing, in der OPEX-Optimierung etc. Und der Punkt ist am Ende des Tages, wir müssen halt wirklich auch vor Ort sein. Ja? Da wiederhole ich mich jetzt langsam. Es geht wirklich um die Individualisierung in der Zusammenarbeit. Das heißt, wir müssen wirklich das Management auch treffen, quasi wo sie stehen und dann quasi auch den Buy-in kreieren. Und Buy-in kreiert man eben auch nicht durch Schablonen anwenden, ja? Sondern wirklich quasi durch die detaillierte Verständnisarbeit vor Ort und dann auch quasi mit genug EQ dann die Leute abzuholen. Und wichtig ist dabei auch, also wir kommen nicht rein als Bedrohung, sondern wirklich als, sage ich mal, eine augmentierte Supportmannschaft. Ja. Ja. Das Management bleibt immer am Steuer, das ist auch ganz wichtig. Aber wir bringen eben die Methodik, die Struktur und die Umsetzungskraft mit, um eben diese Wertsteigerungsinitiativen am Ende schneller umzusetzen und auch messbar zu machen. Würdest du jetzt nur mit einer Schablone ums Eck kommen, ganz plakativ gesagt, würdest du Worst Case auch nur Papier kreieren und Papier allein stiftet bekanntlich ja auch keinen Mehrwert.
Hm. Dirk, wie siehst du das?
Papier allein stiftet keinen Mehrwert, PowerPoint auch nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Zusammenarbeit mit einem institutionellen Investor die Anforderungen an das Reporting, auch an die Tiefe von Konzepten, Go-to-Market-Strategien definitiv steigt im Vergleich zu dem, was man rein im privatunternehmerischen Sektor gewöhnt war. Darauf haben wir uns eingestellt. Wir haben also beispielsweise auch gemeinsam schon mit Prom12 unseren aktuellen CFO geheiert und in die Wirkung gebracht. Hier haben wir sicherlich eine Menge dazugelernt. Aber ganz wichtig ist eben auch wirklich die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team, die entsteht, wenn man wirklich gemeinsam vor Ort um den Tisch sitzt, gemeinsam bei einem potenziellen Akquisitionstarget zusammen sitzt und abends nochmal im Hotel und gemeinsam an den Strategien arbeitet, an den Zielen arbeitet und auch dann an den ganz pragmatischen Lösungen arbeitet, die es am Ende braucht, um das, was schon in einer PowerPoint dann mal aufbereitet ist, um das aber wirklich auch in die Wirkung zu bringen. Und hier erlebe ich, dass wir auf unterschiedlichsten Ebenen zusammenarbeiten, in diesem Dreigestirn eigentlich zwischen Management, und das bin nicht nur ich, sondern das ist auch mein Team, die CEOs der Säulen und auch einige weitere Führungskräfte. Dann haben wir den Beirat, der ganz unterschiedliche Expertise reinbringt, einschließlich des Chairman, und dann haben wir das BU-Team. Und hier arbeiten wir wirklich sehr, sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Sehr hands-on, sicherlich etwas mehr in die Tiefe als vielleicht auch bei anderen Investoren, aber das ist genau das, was wir auch gesucht haben, weil auf die Weise können wir auch eine ganz andere Geschwindigkeit der Entwicklung erreichen.
Mhm. Felix, wie schaust du da drauf?
Natürlich ähnlich, weil wir ja auch so zusammenarbeiten, worüber sprechen, und das ist genau der Ansatz. Was uns ganz wichtig ist, die Führung, und ich habe es ja auch euch mehrmals gesagt, die Führung des Unternehmens liegt in der Hand von Management. Wir diskutieren im Beirat und in unterschiedlichen Subgremien situationsspezifisch, aber die Umsetzungshoheit liegt bei dem Führungsteam, wiederum in Projekten, wie auch M&A ein Projekt ist, unterstützen wir aktiv in der Execution. Wir versuchen aber sicher nicht, dem Management-Team in ihrer Hauptaufgabe etwas abzunehmen. Aus der Verantwortung kommt das Management-Team nicht raus. Sondern versuchen da zu unterstützen, wo es über die typischen Management-Aufgaben hinausgeht.
Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr. Ich möchte aber trotzdem noch einen weiteren Aspekt besprechen. Felix, da bist du auch wieder mein Ansprechpartner. Ihr seid jetzt seit einigen Monaten erst drin sozusagen. Trotzdem liegt es in der Natur der Sache als Private Equity Fonds, dass man irgendwann über einen Exit nachdenkt. Wie startet ihr in den Prozess? Und habt ihr auch, wenn ihr jetzt einsteigt beispielsweise, schon potenzielle Käufer im Blick? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wo steht ihr da heute?
Ja, also Exit Readiness beginnt schon vor dem Kauf. Weil du solltest idealerweise die Assets kaufen, die auch einen zukünftigen Käufer finden, was wir im BU-Portfolio ganz gut geschafft haben. Und wie gesagt, am Ende beginnt es vor der Akquisition. Und wir versuchen immer Assets, wir nennen das mit strategischer Qualität aufzubauen, skalierbare Plattformen, nachhaltige Performance, und daraus entsteht, wir nennen es Optionalität. Für uns ist ganz wichtig, dass am Ende der beste Eigentümer für eine Firma gefunden werden muss, was vielleicht auch wieder BU ist. Wir haben Portfoliofirmen wie ProAlpha, wo BU seit 2013 Partner ist, mittlerweile eben im dritten Fonds, zum zweiten Mal als Minderheitsgesellschafter. Aber die Arbeit beginnt, wie gesagt, zu Beginn und läuft die ganze Zeit. Ein Exit-Prozess einfach nur zu starten, ohne die Arbeit vorab gemacht zu haben, macht keinen Sinn. Dann ist es reaktiv und nicht proaktiv.
Dirk, wie schaut ihr denn auf den Exit? Also ist es für euch eine sinnige Sache zu sagen, okay, man geht nochmal im Anbetracht der Wachstumsstrategie oder der Wachstumsambitionen nochmal mit dem Private Equity zusammen? Habt ihr Strategen im Blick? Wie schaut ihr da drauf?
Also zunächst mal ist natürlich dieser Begriff Exit immer so ein kleines bisschen etwas, wo man mit Vorsicht rangeht, gerade als Unternehmer, der ein Unternehmen aufgebaut hat. Und, es gehört natürlich zu den Dinge dazu, die man dann über die Zeit lernt, ist zu sehen, dass es ein ganz natürlicher Prozess ist, im Wachstum eines Unternehmens immer auch wieder sozusagen einen neuen Eigentümer und den dann richtigen Eigentümer für die nächste Entwicklungsphase, das nächste Entwicklungsstadium des Unternehmens zu finden. Wir schauen momentan jetzt nicht ganz konkret auf diesen Exit zu, sondern wir haben alle Hände voll zu tun mit der Umsetzung unserer Strategie, weil das ist die beste Vorbereitung auf den Exit. Nicht? Und da ist es also, ne, die Effizienz, Profitabilität im Blick zu haben, organisch zu wachsen, dafür den Vertrieb entsprechend voranzubringen und auch die strategische Marktposition in Europa zu erreichen und das gezielt über M&A zu machen. Und so greifen die Teile, die wir jetzt gerade in der Stunde diskutiert haben, sehr, sehr eng zusammen und sie bilden Phasen für uns die Vorbereitung auf den Exit. Und wenn er dann kommt, das haben wir das letzte Mal schon erlebt, dass das auch mal schneller gehen kann, als man eigentlich erwartet. Und dann ist das die nächste spannende Etappe, auf die ich mich auch freue.
Na gut, dann könnt ihr da ja in einem Jährchen oder so nochmal mit mir drüber sprechen, wie ihr weiter vorgegangen seid. Felix, ich habe noch eine Frage, um die komme ich nicht rum, wenn ich mit dir spreche. Der Markt ist nicht in einer optimalen Situation. Laut einer Erhebung von Bain & Company schüttet Private Equity das vierte Jahr in Folge weniger Erträge an Investoren aus. Wir sehen das im Gespräch, die ganze Branche sitzt auf Massen unverkaufter Assets. Wie guckt ihr da drauf und was könnt ihr tun? Welche Pfeile habt ihr noch im Köcher, als jetzt nur zu sagen, oder was heißt nur, darüber hinaus zu sagen, wir haben eine andere Value Creation Strategie?
Wir verfolgen den Ansatz seit 10 Jahren, seitdem es BU gibt, nämlich der Partner für Unternehmer zu sein, das über den Kauf zu günstigen Einstiegspreisen und hohen Leverage hinausgeht. Wir haben jetzt zusammen mit Manuel in den letzten 18 Monaten das Growth Factors Team, und ich glaube, Manuel, das kannst du am besten erläutern, nochmal signifikant ausgebaut, um die Unternehmen zu unterstützen. Und am Ende heißt das, dass der Schwerpunkt in der Wertschöpfung, in der Umsetzung von Wertschöpfungsinitiativen liegt, die sowohl auf Umsatzwachstum, auf Margenverbesserung nachhaltig abzielen. Und daran hat sich nichts geändert, auch in der aktuellen Situation nicht. Die Frage ist eben nur, und es geht auf deine Frage hinein, die du vorhin gefragt hast, mit Blick auf Exit Readiness. Ja. Wurden Unternehmen gekauft mit einem strategischen Mehrwert und wurden Unternehmen entwickelt mit einem strategischen Mehrwert? Und wenn man diese Firmen im Portfolio hat, dann hat man auch in der jetzigen Situation einen Käufer.
Okay, Manuel, du wolltest gerne was ergänzen.
Ja, gerne. Also ich würde gerne auch hier einhaken. Und gegeben des Markenfeldes, ja, also wir wissen ja, es ist nicht einfach. Es ist, glaube ich, heute wichtiger denn je, wirklich auch das operative Handwerk gut zu beherrschen. Und meiner Meinung nach geht es dann auch deutlich über eine Value Creation Strategie hinaus. Ja. Also das Wachstum muss heute wirklich planbar gemacht werden und die Profitabilität eben auch strukturell wirklich abgesichert werden. Und eben nicht durch Ad-hoc-Einmalaktionen, sondern wirklich durch, sagen wir, systematische Operating Systems, wie wir es intern nennen. Ich glaube wirklich, die Fähigkeit, operativ Wert zu schaffen, ist gerade heutzutage in der Phase mit geringeren Multiple Expansions oder Multiple Contractions, wie wir es auch gerade im Softwarebereich sehen, absolut entscheidend. Ja. Und ein erfolgreicher PE-Fonds wird heute wirklich nachhaltig erfolgreich sein, ohne ein belastbares operatives System für die Wertsteigerung zu haben. Und ist auch genau das, was wir eigentlich die letzten Quartale institutionalisiert haben. Und wir schaffen es eben auch, die skalierbar und wiederholbar zu machen. Und Felix hat es vorhin angesprochen, wir hatten letztes Jahr rund 195 Wertsteigerungsinitiativen übers Portfolio und können auch wirklich sehr klar den EBITDA-Impact für all diese attributieren.
Ja gut, ich glaube, da seid ihr sehr gut aufgestellt, egal in welcher Marktlage und eben auch in dieser. Das lasse ich jetzt gerne mal so stehen. Ich würde sagen, wir schließen damit jetzt auch. Wir haben uns fast eine Stunde darüber unterhalten und ich glaube, man könnte auch noch länger sprechen. Die wichtigen Messages sind meines Erachtens nach angekommen und in diesem Sinne sage ich erst einmal ganz vielen Dank an euch alle. Natürlich möchte ich euch auch gern einzeln nochmal meinen Dank aussprechen. Felix, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, Isabella. Hat sehr viel Spaß gemacht und es hat länger gedauert als ursprünglich gedacht.
Ja, Dirk, auch dir vielen Dank und vielen Dank für die Einblicke in dein Business.
Danke, Isabella. Ich glaube, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Danke.
Ja, lieber Manuel, danke auch dir für deine Zeit. Und ich kann da in dem Sinne auch Dirk nur zustimmen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, dass wir ein bisschen länger gemacht haben. Es war durchaus immer spannend. Danke, Manuel.
Ja, auch herzlichen Dank von meiner Seite.
Ja, ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg. Und ich habe es ja schon gesagt, vielleicht sprechen wir nochmal, wenn es dann weitergeht in eurer Planung. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich sage auch, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com